Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ab 21 euer Podcast. Thema bei uns heute: Spät anfangen. Spät anfangen. Und wir fragen uns, ab wann ist es etwa im Leben zu spät, Skifahren zu lernen oder Sprachen oder Ballett zu tanzen? Und was ist eigentlich zu tun, wenn wir mal wieder spät dran sind, bei der Vorbereitung zu einer Klausur oder eine Präsentation für die Arbeit fertigzustellen? Wir haben Leute gefragt, die sich damit auskennen, und die haben jede Menge Tipps mitgebracht. Mein Name ist Utz Dreger. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Ab 21 Podcast. Skifahren, das haben viele ja nicht gelernt, die abseits der großen Berge groß geworden sind. Irgendwann hat man dann, kennt es selber von mir, trotzdem das Gefühl, ach, Skifahren wäre ja doch irgendwie ganz geil. Deswegen fragen wir uns jetzt, ab wann ist es eigentlich zu spät, mit dem Skifahren anzufangen? Einer, der uns diese Frage beantworten kann, ist Marius Quast. Er ist Ski-Alpin-Ausbilder. Er trainiert andere Skilehrer und er macht auf seinem YouTube-Kanal quasi sein Hobby zum Beruf. Er testet Skier und Skigebiete und hat dabei jede Menge Spaß, wie mir scheint. Marius ist gerade aus Vorarlberg, aus Westösterreich zurück ins Sauerland gekommen und ich wollte zunächst mal von ihm wissen, wie er die Situation da rund um die heftigen Schneefälle bis jetzt erlebt hat.
Ich kann wirklich berichten, Schnee ist angekommen in den Alpen und zwar richtig viel. Es ist ein richtiges Winterwunderland, also sehr schön in den Bergen gerade, aber natürlich auch gefährlich. Also für alle, die gerade in die Berge fahren, ist definitiv immer der Lawinenlagebericht zu beachten und ja, stay safe da draußen.
Wir sprechen heute über das Spätanfangen. Nun muss man sagen, wenn es um Skifahren geht, hast du nicht spät angefangen, sondern früh mit 6, 7, wenn ich richtig informiert bin. Was kickt dich da beim Skifahren so?
Also ich glaube, da sagt jeder Skifahrer zunächst einmal einen Begriff und das ist wirklich dieses Gefühl von Freiheit und von Natur. Also man ist einfach in dieser Bergkulisse und man hat Geschwindigkeiten ganz nah unter seinen Füßen, die manchmal 60 bis 80 km/h betragen können und bewegt sich da in einem so alpinen und doch irgendwie spannenden Gelände. Und wenn man es aufs Wesentliche reduziert, ja, es geht ja um die Linkskurve und es geht um die Rechtskurve, aber die Variation dieser beiden Kurven, ja, das ist irgendwie der Reiz. Mal auf einer steileren Piste, mal um einen Baum herum, ganz verschieden. Und das macht diesen Sport so faszinierend, also so großartig auch für mich, ja.
Und wenn du jetzt an Leute denkst, die das gerade hören und sagen, oh Gott, diese Faszination, die möchte ich auch leben, das möchte ich auch fühlen. Kann man Skifahren noch in jedem Alter lernen oder würdest du sagen, es gibt da irgendwie eine Grenze?
Also wenn man über die Frage nachdenkt oder wenn ich über die Frage nachdenke, dann denke ich häufig auch an Helga. Ich bin selbst Skiausbilder und Helga war meine älteste Ski-Auszubildende. Also sie ist Skilehrerin gewesen mit 82 Jahren, letztes Jahr unterrichtet. Und die Helga hat mir das ganz klar gezeigt, dass das Fahren von Ski auf jeden Fall in jedem Alter möglich ist. Und Skifahren anzufangen ist definitiv etwas, was ich in allen Altersklassen sehe. Was ich aber auch sehe, ist, dass wir über einen Extremsport reden. Also die Geschwindigkeiten, die ich gerade eben zum Beispiel auch genannt habe, die machen ja auch Angst. Und Risiko beginnt da, wo man sich eben auf einer steilen Piste befindet und nicht ganz sicher ist, ob es einen in einen Unfall oder eine brenzliche Situation bringen kann. Also ganz klar, der Kopf spielt da groß mit. Und deswegen ist es das Erlernen vom Skifahren im jüngeren Alter mit Sicherheit einfacher. Aber ich sehe auch, dass auch Personen ab 25 aufwärts, die schon Verantwortung, vielleicht Familie haben, sehr leicht und schön in den Skisport mit flacheren Pisten einsteigen können.
Okay, du bist jetzt höflich, aber ich höre heraus, für dich gibt es schon eine abnehmende Risikobereitschaft ab etwa 25?
Ja, vor allen Dingen sehe ich, dass das mit ja, aufwachsender oder steigender Verantwortung im Leben, ja, seien es dann wirklich familiäre Bindungen oder auch einfach berufliches Risiko, da natürlich Hemmschwellen im Kopf entstehen, die verhindern, dass wir den Skisport so leicht erlernen, wie es in der Jugend ist. Ich denke, das ist in vielen Sportarten so. Dennoch ganz klar, wenn man an die richtigen Hände genommen wird, und das ist auch mein ganz großer Appell für die, die später mit dem Skifahren beginnen, also die ersten 2 bis 3 Tage auf jeden Fall mit einem ausgebildeten Skilehrer zu verbringen, der einen da langsam und gut in die Thematik, in diese Gleitschneesportart einführt, ja, wo man etwas unter den Füßen hat, was einen nicht festhält, sondern was einfach mal laufen lassen kann auf Schnee. Und da sind die ersten Schritte halt sehr, sehr wichtig. Und wenn das gut passiert, dann, glaube ich, kann man in jedem Alter sehr schön diesen faszinierenden Sport erlernen.
Du betonst es ja viel, was da im Kopf vor sich geht, ne? Und wie man da rangeführt wird und sich locker machen, das habe ich jetzt so bei dir verstanden. Der Körper, ist das nicht auch irgendwie eine Größe, die man da im Blick haben müsste?
Auf jeden Fall, Utz. Also das ist ganz klar. Eine gewisse sportliche Fähigkeit, da im Skisport aktiv zu sein, sollte schon gegeben sein. Aber auch für Menschen, die nicht jeden Tag Sport machen oder die sich im Alltag nicht so viel bewegen, gibt es viele Möglichkeiten in der Skitechnik, auch schonungsvoll langsam auf eher flacheren Pisten unterwegs zu sein. Dennoch die motorischen Fähigkeiten, gewisse Stellen des Körpers anzusteuern, das ist etwas, was schon gut ist, wenn man das mitbringt in den Skiurlaub.
Also man sollte ein bisschen mit geölten Knochen loslegen. Ich erinnere mich, dass meine Mutter nach 40 Jahren Pause mal mit uns nach Österreich gefahren ist. Sie war so begeistert, wieder auf den Brettern zu stehen und hat sich dann am ersten Abend einen Kreuzbandriss geholt und war die restlichen 3 Wochen, lag sie im Hotelzimmer.
Aber genau, da sind die alten Ansätze von Skigymnastik definitiv etwas, was man nicht außer Acht lassen sollte. Vielleicht nicht mehr in den staubigen Grundschulsporthallen, sondern eher vielleicht für sich zu Hause mit ein paar Übungen, die man bestimmt auch bei YouTube oder anderen Medien online sich anschauen kann. Aber da ist Vorbereitung wirklich gut und hilft, dass die Bänder, Sehnen und Knochen da ja an die richtige Stelle gerückt werden, um dann gut Ski zu fahren.
Deutschlandfunk Nova.
Nochmal eine Sprache richtig lernen. Nehmen sich viele von uns vor, oft so rund um den Schulabschluss oder irgendwo rund um die Uni. Und nicht selten bleibt es dann allerdings bei dem Wunsch. Ich zum Beispiel hänge auf so einer Handvoll solidem, mittelgutem Griechisch fest. Das habe ich als Kind gelernt, weil ich einfach wahnsinnig oft in Griechenland war. Und ich wollte das immer irgendwann richtig vervollständigen zu einem fließenden Griechisch mündlich und schriftlich. Habe ich aber irgendwie nicht unterbringen können in meinem Leben und frage mich jetzt schon auch, da ist es nicht irgendwann auch zu spät, dieses Projekt griechische Sprache anzugehen. Matthew und Michael Julden würden sagen, nein, es ist nicht zu spät. Sie behaupten, wenn wir zwei Engländer, die wir sind, es schon geschafft haben, über 20 Sprachen zu lernen, dann schafft ihr das auch alle. Gemeinsam haben sie den Super Polyglot Bros aufgebaut, eine Online-Sprachschule, mit der sie ihre Tipps weitergeben wollen. Kleiner Einstiegscheck, Matthew und Michael, habt ihr so ungefähr 10 Begrüßungen in unterschiedlichen Sprachen für mich? Von meiner Seite gibt es jetzt erstmal ein ganz einfaches Hallo.
Ja, selbstverständlich. Dann fangen wir damit Englisch an als eine unserer Muttersprachen, Hello. Dann gehen wir Richtung Spanien, Hola, muy buenos días. Und dann Beivrit auf Hebräisch, Shalom. Dann nach Dänemark, Hi. Und auf Irisch, Askoelge, Tirif. Jetzt nach Ungarn, Sziasztok. Auf Portugiesisch, Olá oder in Brasilien eher Oi. Also hören wir öfters in Deutschland auch, aber in Italien sagen wir auch Ciao. Und auf Katalanisch sehr gerne Olá. Und dann sagen wir was auch Oberdorfisches.
Okay, da sind ja schon ziemlich viele Leute versorgt. Ihr beide, ihr habt mit Englisch und Irisch angefangen, weil ihr seid so groß geworden in Manchester erstmal. Ihr habt mit 8 Jahren dann aber auch noch angefangen, eine erste andere Sprache gemeinsam zu lernen und seid mittlerweile Sprachwissenschaftler und lernt immer weiter Sprachen dazu. Es heißt ja immer, dass wenn wir älter werden, es schwerer wird, eine neue Sprache zu lernen. Seht ihr das genauso?
Ganz im Gegenteil. Das war auch übrigens ein Grund für uns, warum wir beschlossen haben, auch unsere eigene Sprachschule aufzumachen, um anderen zu zeigen, ganz egal, woher sie kommen. Wir betonen ja auch, ne, als Engländer, viele denken ja, wenn zwei Engländer überhaupt in der Lage sind, eine weitere Sprache zu sprechen, dann kann es doch jeder. Und deswegen betonen wir das auch, ganz unabhängig von der Herkunft, vom Alter, ist jeder in der Lage, eine neue Sprache effektiv und vor allem mit ganz viel Spaß auch zu lernen, zu erlernen.
Mhm. Jetzt seid ihr sehr positiv da eingestellt und habt wahrscheinlich auch den einen oder anderen Erfolg, wie du berichtest. Aber gibt es einen Unterschied, wie Leute dann das leicht oder schwer fällt, wenn man jetzt, sagen wir mal, 30 plus irgendwie ist?
Ich würde auch nochmals da sagen, das spielt eigentlich im Grunde genommen keine Rolle. Ich glaube, das ist nicht jetzt unbedingt auf das Alter zurückzuführen. Es reicht vollkommen, wenn man jetzt beschließt, jeden Tag, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, wirklich 30 Minuten jeden Tag auch die Sprache aktiv zu lernen.
Genau, unsere Erfahrung in den letzten 10 Jahren beim Unterrichten hat also mehrmals gezeigt, dass jeder in der Lage ist, eine neue Sprache effektiv und nicht nur effektiv, sondern mit ganz viel Spaß zu lernen. Ein gutes Beispiel für uns ist, dass ein Kunde von uns, der 40 Jahre alt ist, hatte mit uns angefangen, Französisch zu lernen. Und er war so davon begeistert, dass er jetzt Italienisch lernt.
Wenn ihr jetzt sagt, es geht, dann sage ich, okay, ich gehe mein altes Projekt nochmal an. Ich will jetzt nochmal Griechisch lernen. Was wäre denn der erste Schritt?
Ja, also dann, ja, das ist ein gutes Beispiel. Dann zu Hause bei dir würdest du dann ein Stück Griechenland bauen. Und dann lernst du dort die Sprache mit passiven und aktiven Übungen jeden Tag. Was meinen wir denn hier mit passiv und aktiv? Als Kinder haben wir unsere eigene Sprache gelernt. Egal, ob wir wollten oder nicht. Ne? Wir wurden ständig von unseren Eltern oder Leuten in unserer Umgebung angesprochen. Und weil wir Kontakt, und zwar täglich, mit dieser Sprache hatten, so haben wir es dann aufgesaugt. Ne? Deswegen, zu Hause werden wir dann 15 Minuten griechisches Radio anhören, beim Frühstücken, dass wir eine Ahnung haben, wie das Griechische klingt. In Verbindung mit dem aktiven Lernen, das heißt Sprachunterricht 30 Minuten am Tag, Bücher lesen, neue Wörter schreiben. Irgendwann werden wir diese Wörter im Radio hören und dann sagen wir, ja, das kenne ich ja doch.
Mhm. Also ich baue mir diese kleine Welt und probiere mich auf unterschiedlichste Art und Weise zu stimulieren, werde Fan von Palatinaikos Athen und probiere möglichst viele Anknüpfungspunkte zu haben zu dem Land.
Ganz, ganz genau. All das, was dir Spaß macht, denn letztendlich geht es auch darum, dass du ständig motiviert bist. Ohne Motivation wirst es auch dann auch schwer sein, dann auch jeden Tag begeistert zu sein. Und letztendlich geht es jetzt nicht nur darum, dass man jetzt eine Sprache lernt, sondern man soll, das mag sich vielleicht etwas unkonventionell anhören, wir sind der Meinung, man verliebt sich in diese Sprache. Diese Sprache wird ein Teil von dir. Diese Sprache begleitet dich dann letztendlich, ja, das ganze Leben lang.
Mhm. Ihr habt für uns mal für Deutschlandfunk Nova versucht, in einer Woche Obersorbisch zu lernen. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr euch auch zu Hause diese kleine Welt gebaut und ja, wart dann nur noch da zu Hause?
Genau, ja.
Das war unser Vorhaben. Das haben wir dann auch, ja, soweit wir das konnten, dann auch gemacht. Wir haben auch sehr schnell festgestellt, und deswegen war es vielleicht von allen Challenges, die wir bis jetzt gemacht haben, mit Sprachen vielleicht die anspruchsvollste. Vor allem, weil ein Obersorbisch ja auch nicht jeden Tag, sagen wir mal, in den Medien präsent.
Also euch hat einfach da das Futter gefehlt, um eure Methode anzuwenden.
Ganz genau. Wir haben sehr schnell festgestellt, dann mussten wir auch Bücher, die in den 50er Jahren auch auf Obersorbisch gedruckt wurden. Wir haben oft mehrmals viel Zeit mit denen verbracht, weil da gab es dann auch mehr Möglichkeiten, dann Obersorbisch zu ja, präsent zu haben. Und ich glaube, das hat uns auch gezeigt, ja, wie wichtig das auch für Menschen, die das jeden Tag sprechen. Mhm. Ich spreche von sogenannten Minderheiten oder Kleinsprachen. Wir plädieren dann dafür, dass sie natürlich auch mehr Zugang zu solchen Medien bekommen.
Matthew und Michael Julden haben sich auf das Projekt Sprachenlernen spezialisiert und sie beraten andere Menschen und sagen, auch wenn man spät anfängt, spätes Lernen ist überhaupt kein Problem, wenn es um Sprachen geht.
Deutschlandfunk Nova.
Was habt ihr euch vorgenommen, aber noch nicht gemacht? Welche Dinge erfüllen euch vielleicht heute, aber ihr habt echt lange gebraucht, um das für euch herauszufinden? Wir sprechen heute darüber, wie es ist, spät anzufangen und haben mal euch gefragt, womit habt ihr spät angefangen? Jana Münkel hat sich für uns umgehört.
Ich habe vor kurzem ein Chemie-Lehramtsstudium begonnen, nachdem ich fast 10 Jahre lang Opernsängerin war.
Ich habe mit Lesen spät angefangen, weil ich Lesen damals nicht so mochte. Bücher zu lesen habe ich eigentlich nur gelesen, wenn ich musste.
Ich habe spät angefangen, damit mich politisch zu engagieren. Also ich habe damit angefangen nach der Trump-Wahl, aber eigentlich hätte es ja wesentlich, wesentlich vorher schon viele, viele gute Gründe gegeben. Im Nachhinein ist mir das fast peinlich, dass ich Trump gebraucht habe, um überhaupt was zu tun.
Ich habe relativ spät gemerkt, mir die Arbeit richtig einzuteilen. Und zwar war es früher bei mir so, dass ich oft vor Abgaben bis spät in die Nacht gearbeitet habe und am nächsten Tag einfach nicht aus dem Bett kam. Ich habe bis 12, 13 Uhr geschlafen, dann was gegessen und habe mich erst nachmittags wieder hingesetzt, als es dann schon fast wieder dunkel wurde. So total aus den Fugen geraten, was irgendwie einen Tagesrhythmus angeht.
So mit Freude tanzen, so wirklich Lust drauf zu haben zu tanzen. Damit habe ich relativ spät angefangen, also nicht so als sehr junge Jugendliche, sondern so nach dem Abi irgendwann habe ich es so für mich entdeckt.
In der 10. Klasse in Mathe habe ich eine Vergleichsarbeit damals geschrieben und dort habe ich viel zu spät angefangen zu lernen und habe dementsprechend eine 5+ gehabt und war zweitschlechtester in der Klasse.
Da wurde ja einiges recht spät angefangen, aber bei mir besonders hängen geblieben. Man spricht, glaube ich, von Erwerbsbiografien. Erwerbsbiografie Baujahr 2019 von der Opernsängerin zur Chemielehrerin. Wahnsinnige Kurve. Mal ehrlich, wenn ihr hört spät anfangen, dann denkt ihr doch wahrscheinlich auch, wie der Letzte, der uns hier gerade erzählt hat von seiner 5+, an die ganzen Prüfungen und Arbeiten mit den Deadlines und Abgabefristen. Und fast alle von uns kennen doch das Gefühl, oh ne, Ich habe schon wieder zu spät angefangen. Was in so einem Fall zu tun ist, dazu gleich mehr. Es ist ein Klassiker. Wir nehmen uns vor, dass wir endlich es mal schaffen, früher mit dem Lernen für die Prüfung oder für die Vorbereitung einer Präsentation beim Job zu beginnen. Aber am Ende sitzen wir dann da, der Druck ist riesengroß und die Zeit wahnsinnig knapp. Aber ab wann ist es eigentlich zu spät, mit dem Lernen oder sowas Ähnlichem anzufangen? Und wie schaffen wir es im Notfall kurz vor knapp dann doch noch, das Beste rauszuholen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Dr. Daniel Hunold. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Greifswald und spezialisiert auf Lerntechniken und Lernmarketing. Seine Tipps gibt er Studierenden weiter, auch mit Hilfe seines YouTube-Kanals. Und der hört auf den Namen Motiviert Studiert. Sagen wir mal, eine Klausur steht an. Wäre jetzt die Frage, die Zeit ist wirklich knapp, ich habe wieder mal zu spät angefangen, wie soll ich da am besten im ersten Schritt vorgehen, um doch noch die Kurve zu kriegen?
Na, theoretisch müsste man ja zuerst anfangen, dass man überlegt, warum man es zu spät angefangen hat. Und das denken die meisten und machen sich dann ganz viele Sorgen und so. Und das ist auch das Schlimmste, was man machen kann. Das allererste ist erstmal all die Sorgen und warum man und wieso man und evaluieren, warum es da überhaupt ging, weil man zu spät angefangen hat, erstmal beiseite lassen und einfach anfangen. Und da gibt es bei mir so eine dreimal schneller Lerntechnik. Dreimal MAL, das sind die drei Buchstaben, die man braucht. Und das erste ist Motivation. Und wie bekommt man das? Indem man einen Vertrag mit sich selber macht. Mhm. Man setzt sich wirklich hin und sagt so, okay, ich habe jetzt noch 4 Tage Zeit zum Lernen. Und ich vereinbare mit mir hier schriftlich, ich, Daniel Hunold, sage hiermit zu, jeden Tag 6 Stunden zu lernen. Für 4 Tage lang und unterschreiben das dann wirklich, damit das wirklich ein bindender Vertrag wird, damit man so eine Art Festigkeit hat. Und solche, Verträge sind wirklich sehr, sehr sinnvoll, um sowas einfach damit anzufangen.
Aber ganz kurz, es ist tatsächlich in schriftlicher Form. Ich schreibe das nieder und unterschreibe es und lege es irgendwo hin.
Es muss definitiv schriftlich sein und ich würde es mir dann halt direkt über dem Schreibtisch hinhängen und wirklich einen bindenden Vertrag machen, dass man wirklich sieht, okay, jetzt geht's los und ich will das auch erreichen.
Okay, M von der Dreimal-Technik. Motivation genau. Haben wir geklärt. Was ist denn A?
A ist im Moment für die jungen Menschen von heute und auch für mich so das Allerschwierigste. Aufmerksamkeit, Fokus. Es gibt jetzt eine Studie, die nachgewiesen hat, dass Schüler und Studis im Allgemeinen 6 Minuten schaffen zu lernen, bevor sie auf ihr Smartphone gucken. Und das ist unglaublich schwierig. Oftmals sind die Probleme so komplex im Studium und auch schon im Abitur, dass man gar nicht alle 6 Minuten sich richtig reindenken kann, sondern man braucht oftmals 15 bis 20, manchmal sogar 30 Minuten Zeit, um wirklich mit einem Problem sich auseinanderzusetzen.
Und wenn ich jedes mein Smartphone zwischendurch anfasse, dann ist es einfach alles wieder weg.
Bäm, alles wieder weg. Dann kann man wieder seine Konzentration von vorne anfangen. Und da hilft eins, das hilft Monitoring, wenn man so Tools benutzt, so im Internet wie Blogsite, um was zu blockieren, aber auch, dass man aufzeichnet, wo man überhaupt surft. Das ist ganz, ganz spannend. Eine Sache hat Manesh Sethi gemacht, das ist ein Blogger aus Amerika, der hat für 3 Stunden am Tag eine junge Frau engagiert, die ihm jedes Mal eine ins Gesicht scheuern sollte, wenn er bei Facebook ist. Und es ist eine lustige Sache.
Hat er den Tag überlebt?
Er hat es überlebt und das Krasse war, seine Produktivität, also sein Outcome von Artikeln und was er da geschafft hat, hat sich vervierfacht.
Also Aufmerksamkeit, der zweite wichtige Punkt, und du sagst da im Prinzip, sagst du ja, Social Media einsperren, wegschmeißen, ausloggen sich oder abmelden vielleicht sogar, oder?
Ja, wenn man das schafft. Also ich meine, es ist auch heutzutage so, dass man es gewohnt ist, da was zu machen. Und wenn man Entzugserscheinungen hat, dann sollte man dann das eher rationieren. Ne?
Und der dritte Punkt deiner Lernstrategie?
L, das sind die Lernstrategien oder Lerntechniken. Das Problem für uns ist, wir merken uns zwar alles irgendwie, aber es ist dann eher im passiven Gedächtnis. Es ist nicht so aktiv präsent, dass wir uns darauf zugreifen können, sondern wir merken, haben wir schon mal gehört. Und jetzt ist es so spannend, dass wir das tatsächlich hinmachen können. So aus dem Aktiven angeln wir nach dem Passiven und dafür brauchen wir so Schlüsselbegriffe. Und viele Studis oder so lernen ja dadurch, dass sie lesen oder dann immer wieder die Sachen durchlesen oder markieren. Und das ist die schlimmste aller Strategien.
Und wie geht's besser?
Viel besser wäre es beispielsweise, mit Struktur zu lernen. Man baut sich Mindmaps, zum Beispiel in Jura oder in Psychologie, dass man sich dann genau aufmalt, okay, dieser Fall, das ist die Gesetzesgrundlage, das ist die Implikation, das sind diese Texte, die ich dafür brauche, das ist der Gegenstand, dass man das alles zusammenfasst, geht in fast jedem Fach. Und wenn man diese Schlüsselbegriffe, einfache Substantive, das sind so die bedeutungsschwersten Worte einer Sprache, dann sozusagen das genau passende Substantiv jeweils findet und dann merkt man, okay, mit dem aktiviert man all das passive Wissen und man kann das so hochziehen, ist es oftmals viel, viel einfacher. Und das glauben die meisten gar nicht, aber es ist wirklich der Hammer, was man so mit einzelnen Worten dann sozusagen an Informationen drumherum noch erzeugen kann. Und ganz viele lernen halt, heute hatte ich jemanden, der hat mir geschrieben, der hat 180 Seiten eine Zusammenfassung gemacht. Ich so, oh mein Gott, wie soll man, das ist doch viel zu viel für eine Woche. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das reduziert auf Substantive, Mindmaps und auf einmal waren es dann nur noch 16 Seiten.
Tipps, was zu tun ist, wenn wir wieder zu spät dran sind mit dem Lernen und Vorbereiten von Daniel Hunold.
Deutschlandfunk Nova.
25, das ist so eine magische Grenze, um Skifahren leicht zu erlernen. Wenn wir danach anfangen, dann geht das schon auch, aber da wird es ein bisschen schwerer. Ganz anders sieht das beim Ballett aus. Wenn wir da richtig gut werden wollen, da müssen wir noch viel früher beginnen, sagt man zumindest. So wollen wir hinterfragen. Leonie Demont ist 18, kommt aus Rheinland-Pfalz, aus der Nähe von Bad Neuenahr und sie tanzt schon seit 15 Jahren Ballett. Auf ihrem YouTube-Kanal gibt sie einen Einblick in die Ballettwelt und hat sich auch schon mit der Frage auseinandergesetzt, ab wann ist es jetzt eigentlich zu spät für Ballett? Sie selber hat aber nicht spät begonnen und ich habe sie gefragt, warum sie eigentlich damals so früh angefangen hat.
Bei mir ist damals mit 4 Jahren Skoliose festgestellt worden. Das ist eine Verkrümmung der Wirbelsäule, heißt meine Wirbelsäule hatte bzw. hat quasi so eine S-Form, so muss man sich das vorstellen. Also klar, keine Wirbelsäule ist gerade, aber meine war eben extrem verkrümmt am Anfang um 38 Grad. Oh. Und dementsprechend hat mich der Arzt bzw. meine Eltern damals vor die Wahl gestellt und hat gesagt, okay, das Mädchen muss irgendwas machen, irgendwas Sportliches, um ihre Haltung zu verbessern, um halt eben zusätzlich zur Krankengymnastik noch irgendwie die Muskeln zu stärken, den Rücken aufrechtzuhalten etc. Und hat dann quasi gesagt, so ja, wir können jetzt zum Beispiel versuchen, sie irgendwie zum Schwimmen zu schicken oder wir schicken sie eben zum Ballett. Und daraufhin haben meine Eltern mir dann die Wahl gelassen und wie kleine Mädchen dann nun mal so sind, habe ich gesagt, ja, ich möchte liebend gern tanzen.
Und hattest daran offensichtlich eine große Freude. Wie oft hast du damals trainiert, wie oft trainierst du heute?
Ich habe ganz am Anfang natürlich erstmal nur so mit einmal in der Woche angefangen. Also als Kind ist das ja vollkommen normal, dass man, wenn man es als Hobbysport betreibt, eben so 1 bis 2 Mal die Woche geht und so habe ich das auch am Anfang gemacht. Und irgendwann wird diese Tanzsucht dann immer, immer größer und es ist wirklich eine Sucht. Und da reicht es dann eben nicht mehr mit 1 bis 2 Mal die Woche. Heißt, inzwischen gehe ich, naja, je nachdem so 4-5 Mal die Woche zum Training und bin damit sehr, sehr glücklich, auch wenn es manchmal sehr viel Zeit raubt. Aber das ist alles wieder wettgemacht, wenn man irgendwie sich in der Musik verlieren kann und wenn man da Spaß dran hat.
Okay, du beschreibst es ja wirklich so positiv, dass man ja darauf richtig Lust kriegt. Also ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber andere Leute. Was sagst du denn? Wann sollte man denn spätestens anfangen, wenn man da irgendwie ein bisschen zu was kommen will, tänzerisch?
Also ich persönlich würde sagen, dass es beim Hobbysport, wenn wir jetzt wirklich nur von Ballett als Hobby reden, dass es da eigentlich gar kein zu spät gibt. Also ich kenne das nur so von meiner Ballettschule, dass wir Anfängergruppen für alle möglichen Altersklassen haben. Man kann mit 3 Jahren anfangen, man kann aber auch noch mit 17, 18 Jahren anfangen. Man kann aber auch mit 30, 40 noch anfangen, wenn man da Lust drauf hat. Solange man ein gewisses Taktgefühl hat, seinen Körper gut bewegen kann, die Leidenschaft fürs Tanzen hat, dann ist es nie zu spät und dann ist man in jedem Alter, solange man die körperlichen Voraussetzungen hat, eigentlich gut aufgehoben. Und dementsprechend würde ich sagen, dass es so für den Hobbysport im Ballett absolut kein Alterslimit gibt. Es sei denn natürlich, man plant das Ganze irgendwie später professionell zu machen. Da wäre es natürlich empfehlenswert, schon im Kindesalter zu beginnen. Also die meisten beginnen wirklich, wirklich früh. Es gibt auch professionelle Ballerinen, die mit 12, 13 Jahren es angefangen haben, aber das ist dann doch eher selten.
Aber woran liegt das eigentlich? Ist das beim Ballett so, dass der Körper einfach diese wahnsinnige Spannung dann nur in diesen jungen Jahren hinkriegt oder einfach so, sagen wir mal, gestaltet werden muss durch die tägliche Übung, dass er überhaupt dahin kommt?
Zum einen natürlich, klar, sind es diese körperlichen Voraussetzungen. Man ist nicht sein ganzes Leben gleich leistungsstark. Zum anderen ist es aber auch, dass halt immer solche Risikofaktoren mit reinspielen, wie gerade beim Spitzentanz Verletzungen. Also je nachdem, wie schwerwiegend die Verletzung ist, kann das halt eben das Ende für eine Tanzkarriere bedeuten. Aber auch die Tatsache, dass immer wieder was Neues, Junges nachkommt. Also es gibt immer viele junge, motivierte Tänzer, die halt immer versuchen, irgendwie besser zu werden und dementsprechend ist der Konkurrenzdruck da sehr, sehr groß. Mhm. Und es wird immer jemanden geben, der irgendwie jünger und talentierter ist. Und das ist, denke ich, für viele Profisportler das große Problem.
Okay, du hast aber auch gesagt, als Hobbytänzer gibt es eigentlich gar keinen zu spät. Das finde ich menschlich gesehen eine wahnsinnig schöne Haltung. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn jetzt da so ein 40-Jähriger oder ein 40-Jähriger ankommt in so irgendeinem Röckchen und Strumpfhosen und dann da anfängt und es vorher noch gar nicht gemacht hat, sondern eher aus der Bowling- oder Dart-Richtung kommt, das geht doch eigentlich gar nicht. Also da verdrehen doch alle die Augen, oder? Also natürlich nicht offen.
Das ist, denke ich, auch wieder eine persönliche Einstellung. Also ich würde da niemals die Augen verdrehen, weil ich das bei uns an der Ballettschule eben ja tagtäglich erlebe. Und wenn man tatsächlich auch Tanztheater beispielsweise auf die Bühne bringen will, dann braucht man Tänzer in allen möglichen Altersgruppen und die müssen nicht alle im Kindesalter angefangen haben. Also wir haben sehr viele Tänzer beispielsweise, die auch wirklich erst im Erwachsenenalter angefangen haben, nachdem sie Kinder bekommen haben etc. beispielsweise. Und das sind teilweise Leute, die ihre Leidenschaft für den Tanz erst sehr spät entdecken. Aber das heißt ja nicht, dass die Leidenschaft oder vielleicht auch das verborgene Talent irgendwie weniger ist oder nicht so stark ausgeprägt ist. Und das kann sich auch in höherem Alter, sage ich jetzt mal, weil ich 40 jetzt noch nicht wirklich alt finde, aber auch in solchen Altersgruppen durchaus noch entwickeln.
Leonie Demont über das Tanzen und warum man ihrer Meinung nach eigentlich immer noch damit anfangen kann, ohne zu spät zu sein. Zumindest im Hobbytanzbereich sei das so.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
London. Der Gitarrist der Rockband Led Zeppelin, Jimmy Page, hat Streit mit seinem Nachbarn, dem Popstar Robbie Williams. Sobald sich Jimmy Page in seinem Garten auffällt, spiele Robbie Williams laute Musik von Black Sabbath, Pink Floyd und Deep Purple. Led Zeppelin und die genannten Bands sind seit jeher Erzrivalen. Er weiß offensichtlich, dass dies Herrn Jimmy Page ärgert, heißt es in einer Beschwerde an den Bezirk. Laut der Beschwerde habe sich Williams außerdem als Led Zeppelin-Frontmann Robert Plant verkleidet. Er habe eine Perücke mit langen Haaren getragen und ein Kissen unter sein Shirt gestopft, um sich über Plants Bierbauch lustig zu machen. Die beiden Promis besitzen Villen in Holland Park, einer noblen Gegend im Londoner Westen. Seit knapp 6 Jahren sind sie Nachbarn, fast genauso lang streiten sie, zum Beispiel um den Bau eines unterirdischen Pools.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.